Also ich würde sagen, ungefähr 40% meiner Zeit verbringe ich tatsächlich im Labor, also genauso wie man sich das vorstellen kann. Ich habe einen weißen Laborkittel an, habe eine Schutzbrille und Handschuhe und vermenge quasi ganz spezifische Konzentrationen von verschiedensten Reagenzien zu Reaktionsmixen und möchte damit meistens eine wissenschaftliche oder eine Frage beantworten, vorrangig, wie stark eben das Molekül bindet.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Diesmal geht es um die Frage, wie junge ForscherInnen ihre Leidenschaft für Wissenschaft in einer globalen Pharmafirma weiterentwickeln können. Die globale Pharmafirma ist Boehringer Ingelheim und mein Gast heißt Dr. Benedikt Tillmann-Berger. Er hat Biochemie in Berlin, Oxford und Frankfurt am Main studiert mit Promotion und nimmt jetzt am Postdoc-Programm bei Boehringer Ingelheim teil. Er gibt uns spannende Einblicke in dieses Programm. Es ist ein Programm, das jungen WissenschaftlerInnen die Möglichkeit bietet, an hochmodernen Projekten zu arbeiten und gleichzeitig ihre eigene wissenschaftliche Unabhängigkeit weiterzuentwickeln. Wir werden darüber sprechen, wie das Programm aufgebaut ist, welche Chancen sich für Postdocs eröffnen und warum Boehringer Ingelheim eine so attraktive Adresse für forschungsbegeisterte Talente ist. Hallo Benny, herzlich willkommen.
Hallo Constanze.
Ich glaube, wir hatten in der Geschichte unseres Podcasts noch nie so ein spannendes Programm und ich bin total gespannt, dass du uns das vorstellst. Ich habe ganz viele Fragen und bin total neugierig. Ich vermute jetzt schon, dass ich nicht alles verstehen werde, was du mir erzählst, weil es doch einigermaßen komplex ist. Aber ich gebe mir Mühe. Bevor wir das tun, würde ich dich gern als Person etwas näher kennenlernen. Dazu haben wir ein Kennenlernspiel in diesem Podcast. Das heißt, die Fantastischen Vier. Hast du Lust?
Natürlich, sehr gern.
Fokus-Playlist im Labor oder Whiteboard-Marathon? Was bringt bei dir den Durchbruch?
Definitiv die Fokus-Playlist.
Okay, cool. Gameshow. Welches ist dein Lieblingsspiel?
Als Familienvater von zwei ganz kleinen Kindern gibt es da noch nicht so richtige Spiele. Ich würde deswegen sagen, fangen und verstecken.
Okay, das sind auch solide Spiele, finde ich. Talentshow. Was ist dein größtes Talent?
Vielleicht nicht unbedingt Talent per se, aber ich kann ganz gut und gerne kochen.
Nee, ich finde, das ist ein total solides Talent. Das ist auch unterschätzt, würde ich sagen. Sind die meisten wahrscheinlich auch neidisch auf dich. Out of office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit außerhalb der Arbeit?
Ganz klar mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen Kindern.
Okay, ja. Bei zwei kleinen Kids haben die wahrscheinlich auch einiges an Aufmerksamkeit, dass sie ziehen. Und wenn du die ihnen nicht schenkst, dann bist du bei Boehringer Ingelheim im Postdoc-Programm. Was hat dich nach der Promotion überzeugt, dieses Programm bei Boehringer Ingelheim zu wählen?
Also Boehringer Ingelheim ist eines der größten forschenden Pharmaunternehmen weltweit. Und ich wollte schon immer in die pharmazeutische Forschung. Deswegen war Boehringer also schon mal per se auf der Liste. Spezifisch hatte ich schon ein bisschen was über das Postdoc-Programm gehört und habe erfahren, dass es wirklich was qualitativ Hochwertiges ist, wo man sich auch selbst verwirklichen kann. Und zuletzt habe ich in meiner vorherigen Tätigkeit an der Goethe-Universität mit dem Open Science-Programm, heißt das, also dem öffentlichen Wissenschaftsprogramm von Boehringer zusammengearbeitet, das heißt OpenMe. Und dieses spezifische Postdoc-Projekt sollte jetzt darauf abzielen, mit OpenMe zusammenzuarbeiten, um ein etwas öffentlicheres Forschungsprojekt durchzuführen.
Wie ist denn das Programm strukturiert und welches Ziel verfolgt es für Postdocs auf der einen Seite fachlich und auch karriereseitig?
Also per se, das Postdoc-Programm ist ausgelegt auf 2 Jahre. Viele Postdocs nehmen aber ein optionales weiterführendes Jahr in Anspruch. Es gibt ungefähr 100 Postdocs am größten Forschungsstandort Biberach an der RIS. 40% davon sind in der Forschung tätig, 60% in der Entwicklung. Das sind nämlich zwei getrennte Fachdisziplinen, kann man sagen. In meiner spezifischen Gruppe gibt es ungefähr 5% Postdocs auf 60 Leute, also ungefähr 4. Und das Ziel generell ist es, das Netzwerk von Boehringer Ingelheim zu verstärken mit jungen und talentierten Wissenschaftlern.
Mhm, cool. Also davon bist du dann einer, der junge, talentierte Wissenschaftler?
Na, das will ich natürlich hoffen. Ansonsten basiert es quasi auf verschiedenen Säulen, die also für uns fachlich und karriereseitig wichtig wären. Fachlich steht da natürlich an erster Stelle unser Projekt, unser spezifisches. Da hat man natürlich die meiste Weiterentwicklungsmöglichkeit, um sich also auch fachlich auszutauschen mit den Experten hier vor Ort. Das ist regelmäßig auch ein sehr, sehr innovatives Projekt, weil das quasi eine Möglichkeit ist, um als so eine Art agiler Springer auch zwischen Berichtsebenen, zwischen Gruppen, zwischen Techniken hin und her zu springen und also Fragen zu beantworten, die vielleicht sonst im normalen Alltag zu kurz kommen würden.
Cool.
Diese Erkenntnisse kann man auch dann darstellen. Es gibt eine jährliche interne Konferenz für alle Postdocs aus Biberach und den anderen Standorten in den USA und in Wien zum Beispiel, wo man also innerhalb von Postern und Vorträgen gegenseitig sich die Projekte vorstellt. Und das Ziel ist am Ende tatsächlich, 1 bis 2 wissenschaftliche Publikationen in Fachjournalen zu veröffentlichen.
Mhm, stark.
Karriereseitig geht es dann natürlich noch weiter. Also Boehringer Ingelheim hat nicht nur die Wissenschaft im Sinn, sondern auch die persönliche Weiterentwicklung seiner Postdocs. Da geht es zum einen um das persönliche Weiterentwickeln. Da gibt es 4 Kurse, die fand ich sehr spannend in meiner Zeit. Führung, Zeitmanagement, Kommunikation und Projektmanagement. Also alle 4 Sachen, die man auch später benutzen kann und auch in seinem Arbeitsalltag bei Boehringer.
Mhm.
Was ich besonders gerne mag, ist dieses Gemeinschaftsgefühl der Postdocs. Also es ist nicht so, dass jeder nur in seiner Fachabteilung ist, sondern man trifft sich zu gemeinsamen Mittagessen, tauscht sich halt auch außerhalb der Arbeitszeit mal bei einem Bier aus, in einem Restaurant oder in einem Pub. Es gibt auch gemeinsame Ausflüge, jetzt zum Beispiel zum Wandern.
Cool.
Und als letztes würde ich noch erwähnen, dass man also auch ein bisschen an die Hand genommen wird. Es gibt zusätzlich zu seinem persönlichen Betreuer gibt es einen persönlichen Mentor, der also aus einer anderen Gruppe kommt oft und mit dem kann man sich austauschen zur Unternehmenskultur und vor allem auch zu sich persönlich. Also wie kann ich jetzt weiterkommen, persönlich und auch in der Firma?
Stark, dass du eben da auch als Person im Mittelpunkt stehst oder vorangebracht wirst und dich da weiterentwickeln kannst. In unserem Vorgespräch hast du mir auch schon einen Einblick gegeben in dein Forschungsgebiet. Und ein zentraler Begriff, den du dort genannt hast, war das Kinase-Inhibitor-Screening. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, hast du.
Okay, cool. Was ist das ganz konkret und für welche Krankheitsbilder arbeitet ihr da eben aktuell besonders relevant daran?
Also ich würde dazu gern sagen, dass das Kinase-Inhibitor-Screening, was ich erwähnt habe, habe ich vorrangig in meiner Tätigkeit vorher gemacht an der Goethe-Universität. Mhm. Nichtsdestotrotz sind die trotzdem relevant für Boehringer, aber Boehringer arbeitet natürlich an ganz verschiedenen Krankheitsbildern. Und wenn ich da jetzt einfach mal so ein bisschen weiter aushole, wenn man sich diesen Medikamentenfindungsprozess vorstellt, hat man oft eine Hypothese, was könnte falsch sein in diesem spezifischen Krankheitsbild. Und oft ist daran schuld ein einziges Zielmolekül, sagt man dazu. Das ist ein Protein in deiner Zelle vielleicht. 1 von 5000, sagt man, gibt's ungefähr, auf die man sich da also fokussieren kann. Und eine Veränderung dieses Zielmoleküls führt vielleicht dazu, dass du deine Krankheit ausbildest. Zum Beispiel ganz spezifisch bei einer Kinase, wenn du da eine Mutation hast. Kinasen sind so eine Art kleine Signal-Schaltstellen, kleine Schalterchen in deiner Zelle. Wenn da was fehlgeschaltet ist, dann fängt die Zelle auf einmal an, unkontrolliert zu wachsen oder dergleichen und bildet dann eine Art von Krebs aus, zum Beispiel. Und jetzt könnte man versuchen, diese Überaktivität dieses Proteins wieder einzurenken durch einen sogenannten Inhibitor.
Okay.
Da gibt's jetzt auch verschiedene Herangehensweisen. Es muss nicht unbedingt ein Inhibitor sein, sondern da gibt's noch andere Dinge. Da muss man sich dann in der Strategie drauf festlegen, was man genau machen will. Aber wenn wir jetzt mal bei diesem Ansatz bleiben, dann kann man sich das vorstellen, dieses Screening, der letzte Begriff der 3, Kinase-Inhibitor-Screening, dann kann man sich das vorstellen wie so eine Art Trichter. Also die Mission ist, irgendwie ein Molekül zu finden, was die Aktivität dieses bestimmten Zielmoleküls wieder einrenkt. Mhm. Und man testet also unglaublich viele Moleküle, sowas über 1 Million.
Wow.
Und nur einige von denen tun etwas. Und die fängt man dann an, in so einem Art Zyklus immer weiter zu analysieren, neue Moleküle zu designen, die herzustellen als Chemiker und dann von einem Biochemiker oft testen zu lassen, das dann wieder zu analysieren. Und so geht der Zyklus also immer weiter, bis man am Ende einen wirklich ganz tollen Kandidaten hat, der also ganz potent diese Aktivität des fehlgeleiteten Proteins wieder einrenken kann.
Aha, okay.
Und der nächste Schritt wäre dann jetzt quasi sich anzugucken, jetzt wissen wir, auf dem Zielmolekül ist das ganz potent und kann also in ganz geringer Konzentration, sagt man, schon helfen, das wieder einzurenken. Aha. Zweite Frage ist dann, ist das auch sicher? Und bei dem Begriff der Sicherheit kommt oft ins Spiel der Begriff Selektivität. Das bedeutet quasi, bindet mein Molekül, was ich jetzt gefunden habe, nur an dieses eine Zielmolekül oder bindet es auch an verschiedene andere, die vielleicht man gar nicht treffen möchte? Und dafür setzen wir jetzt speziell, oder ich persönlich setze dafür speziell Testsysteme auf, um besonders viele Zielmoleküle mir anzugucken, ob der Kandidat also irgendwas damit macht oder nicht. In dem Fall sind es jetzt keine Schalterchen, die Kinasen, sondern die sogenannten Signalverstärker, die nennt man GPCRs, G-Protein gekoppelte Rezeptoren. Aha. Und da ganz spezifisch haben wir zusammengearbeitet mit dem OpenMe-Programm, was ich erklärt habe, und haben also die wissenschaftliche Gemeinschaft um Hilfe gebeten, um uns dabei dieser Aufgabe zu helfen.
Okay, stark. Benni, hast du überlegt, schon mal zurück an die Uni zu gehen und zu unterrichten? Weil du hast es mir wirklich sehr fantastisch erklärt. Ich konnte es mir etwas vor meinem inneren Auge vorstellen und ich meine, es verstanden zu haben.
Schön, dann war es ja ganz okay. Also ich war vorher 7 Jahre in der Lehre tätig und habe Pharmazeuten ausgebildet. Entsprechend hoffe ich, dass das okay war, aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, wieder an die Uni zu gehen.
Ja, also das machst du auf jeden Fall eine sehr gute Figur.
Danke.
Wie kann ich mir das Ganze dann im Handling vorstellen, also in deinem Laboralltag? Nimm mich da mal mit. Wie strukturierst du zum Beispiel einen typischen Tag oder eine Woche? Von der Versuchsplanung angefangen, dann über den Aufbau, du machst viele Messungen, stimmst dich mit dem Team ab. Wie sieht das konkret aus?
Also ich würde sagen, ungefähr 40% meiner Zeit verbringe ich tatsächlich im Labor. Also genauso, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe einen weißen Laborkittel an, habe eine Schutzbrille und Handschuhe und vermenge quasi ganz spezifische Konzentrationen von verschiedensten Reagenzien zu Reaktionsmixen und möchte damit meistens eine wissenschaftliche oder eine Frage beantworten, vorrangig, wie stark eben das Molekül bindet. Das kann man sich jetzt vorstellen. Ich mache das jetzt nicht in einem großen Reagenzglas, wie man es aus der Schule kennt, sondern das ist alles ganz, ganz miniaturisiert und automatisiert. Das bedeutet, ich arbeite in so einer Größe, das kann man sich vorstellen, wie ein Regentropfen.
Aha.
Und diese Regentropfen insgesamt, die verteile ich also auf so, sagen wir mal, Smartphone-großen Plastikplättchen mit 384 oder 1536 Vertiefungen. Man kann also diese Reaktion simultan durchführen.
Mhm.
Und oft endet das damit, dass sich diese Regentropfen, die produzieren dann je nach der Interaktion, die sie machen, eine bestimmte Menge an Licht. Die kann ich mir so angucken mit einer ganz spezialisierten Kamera, die auch leider besonders teuer ist. Dann habe ich also meine Antwort, wie stark das Molekül jetzt spezifisch gebunden hat.
Okay.
Und der Rest der Zeit, sagen wir mal so 50% verbringe ich am PC. Das beginnt also, wie du gesagt hast, mit der Versuchsplanung, oft Excel für Berechnungen durch, welche bestimmten Mengen ich jetzt da, man nennt das Pipettieren, diese Regentropfen zu bewegen, mit einer sogenannten Pipette. Wie muss ich das machen? Und dann im Nachgang des Versuches die Analyse und was auch in der pharmazeutischen Industrie besonders wichtig ist, die Dokumentation. Das nimmt also etwa so 50% meiner Zeit in Anspruch. Und die restlichen 10%, die sind dafür da, sich mit Kollegen auszutauschen, über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu sprechen und auch Feedback zu bekommen, wie man denn jetzt weitermachen kann.
Welchen Anteil davon magst du am liebsten? Die Dokumentation ist doch oft etwas, das so ein bisschen unliebsam ist, oder?
Wie ist es bei dir? Ohne Frage.
Ja.
Man kann natürlich eine ganz verschiedene Persönlichkeit sein, um in der pharmazeutischen Industrie zu arbeiten. Ich bin jetzt eher jemand, der gerne Sachen ausprobiert und schnell zu einem Ergebnis kommt. Entsprechend ist die Dokumentation, ich würde mal sagen, schon eine meiner Schwächen.
Okay, vielen Dank für deine Ehrlichkeit.
Genau, Laborarbeit wäre also mein Favorite.
Welche Hard- und auch Soft-Skills hast du in dem Programm am stärksten ausgebaut? Und was meinst du, welche Türen öffnen sich durch das Programm für dich intern sowie auch extern?
Also wenn wir jetzt wirklich von Hard-Skills ausgehen, das ist jetzt natürlich kein Universitätsdegree, den man jetzt bekommt hier, aber im Grunde genommen war ich schon überrascht, wie weit ich doch noch entfernt war, davon alles zu wissen.
Aha.
Also ich kannte mich ganz gut aus mit Kinasen, mit diesen Schalterchen.
Ja.
Aber jetzt gerade für diese neuen Zielmoleküle oder wenn ich daran denke, gerade den Austausch oder auch auf Laborautomation. Ich habe ja gesagt, wir miniaturisieren das ganz doll. Da hat man also Roboter, die einem dabei helfen. Wie spreche ich mit den Robotern? Und auch verschiedene Dokumentationssysteme, dass mir also die Dokumentation so leicht wie möglich gemacht wird. Das war schon Sachen, die ich tatsächlich hart neu gelernt habe. Auch gerade was vertiefter mathematischer Wissensstand, was das beeinflusst, also Statistik zum Beispiel, ganz angewandt, fand ich sehr spannend. Das habe ich vorher nicht wirklich gebraucht. Mhm. Und gerade in, wenn man mit so vielen Datenpunkten agiert, dann braucht man halt auch Statistik besonders.
Ja.
Und das war also ein großes Hard Learning für mich. Mhm. Das war gut. Mhm. Soft Skill technisch habe ich ja diese 4 Kurse schon erwähnt, die ich wirklich spannend fand und die mir, denke ich, auch im Alltag geholfen haben. Aber vor allem auch dieses Diskutieren mit den anderen Laborleitern, also sagen wir mal die Experten der Gruppe, und auch zu lernen, einfach sowas Banales wie, wie sind die Umgangsformen in diesen Meetings in der pharmazeutischen Industrie? Was sind die Präsentationsstandards in den PowerPoints, die man macht? Die sind definitiv ganz anders zwischen Uni und zwischen pharmazeutischer Industrie.
Mhm. Okay, lockerer oder förmlicher?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde eher sagen, vom Inhalt her. Mhm. Also an der Uni ist es ganz oft so, dass man quasi eine Story versucht, auf eine Slide, auf eine Folie zu bringen.
Aha.
Und in der Industrie ist es eher so, dass man versucht, einen Punkt auf eine Folie zu bringen und den klar zu machen.
Mhm.
Also quasi nicht alles auf einmal zu zeigen, das ganze Bild, und dann aufzubauen, sondern halt lieber nacheinander mit Prozess, mit Systematik eher ranzugehen als in der Uni. Also du hattest gefragt, welche Türen öffnen sich intern wie extern durch das Programm. Da möchte ich vielleicht nochmal erwähnen, dass der Postdoc halt wirklich wie so eine Art agiler Springer ist, der so zwischen Gruppen springen kann. Und das bedeutet, du kannst also auch dein persönliches Netzwerk ganz besonders aufbauen hier intern. Und dir wird auch bei Erfolg deines Programms, wird dir auch die Möglichkeit gegeben, hier intern tatsächlich eine Bühne zu bekommen und über deine Ergebnisse und Forschung zu sprechen, zum Beispiel in so einer Art Innovationsforum. Das hilft also sehr. Und was ich auch noch gerne erwähnen möchte, ist, wie an der Uni hat man trotzdem weiterhin die Möglichkeit, hier Studenten zu betreuen oder vielleicht sogar Abschlussarbeiten. Ich persönlich durfte zum Beispiel eine Abschlussarbeit betreuen von einem technischen Mitarbeiter, der im Teilzeit ein Bachelorstudium in Biologie gemacht hat. Und das ist natürlich auch wieder eine Art von Führungserfahrung, die man durchaus in seinem Lebenslauf erwähnen kann. Und ich glaube, letztendlich extern ist es noch so, dass das Postdoc-Programm von Büro Herr Ingelheim durch die Qualität der Forschung doch ein hohes Ansehen genießt. Und ich glaube, entsprechend öffnen sich da schon Türen durch das Programm intern und extern.
Mich interessiert nochmal das Open-Me-Programm, also das Open-Science-Portal von Böhringer Ingelheim. Du hast es schon mehrfach erwähnt. Kannst du es nochmal auf den Punkt bringen? Welche Ziele verfolgt denn diese Plattform und wie bindet sie externe Forschende auch ein?
Also Open-Me hat mich ja besonders angezogen, gerade weil ich die Berührungspunkte schon hatte in meiner vorherigen Tätigkeit. Da haben wir nämlich chemische Moleküle, das kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Sensoren, die man benutzen kann, um eine ganz spezifische biologische Fragestellung zu beantworten. Was sie nämlich besonders macht, ist, die binden oder die agieren nur mit einem einzigen von diesen Zielmolekülen. Also von den 5000 nur ein einziges.
Wow.
Und das bedeutet, führe ich jetzt quasi einen, man nennt es phänotypischen, also einen biologischen Test durch mit diesem Molekül und bekomme einen Effekt, dann kann ich also sicher sein, das war ausschließlich dieses Zielmolekül. Und das kann also wirklich dabei helfen, Krankheiten besser zu verstehen oder zu verstehen, was diese Zielmoleküle denn nun eigentlich bewirken im Körper. Und das ist also, was diese Zielmoleküle, die sind, ich sag mal, in unseren Programmen von Böhringer, da gibt's also ganz oft aus verschiedensten Gründen werden Programme nicht weiterverfolgt. Und dann gibt's vielleicht Moleküle, die man weiß, die können sehr wertvoll sein für die wissenschaftliche Community, um diese Fragen zu beantworten. Aber man selber möchte mit denen nicht weitermachen. Und dann gibt's eben diese Plattform von OpenMe, wo also Forschende tatsächlich kostenfrei sich diese Moleküle bestellen können, um die für ihre Forschung anzuwenden und auch zu publizieren. Ohne no strings attached, sagt man dazu. Also das hat mich wirklich angesprochen.
Ja.
OpenMe hat also diese, sagen wir mal, Verteilungsseite von Forschungsreagenzien, die einem dabei helfen, diese Fragen zu beantworten. Es gibt aber noch zwei andere Sachen. Das eine ist so eine Art Informationsaustausch. Das war das, was ich mit OpenMe gemacht habe. Das nennt man ein Open to Experts Call. Also man fragt die Experten der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Frage, auf die man gerade keine Antwort hat oder in der man Hilfe benötigt von den Experten, und bekommt dann also Antworten zugesandt, die dann evaluiert werden. In dem normalen Fall werden die einfach evaluiert und vielleicht finanziert oder man startet eine Kollaboration. In meinem Fall war es so, dass uns Reagenzien zur Verfügung gestellt wurden, um Testsysteme aufzubauen, um sich diese Zielmoleküle genauer anzugucken und die Selektivität. Und das Dritte, das ist jetzt ganz neu, das gab es, als ich angefangen habe, noch nicht, das ist seit letztem Jahr, da gibt es das sogenannte Open to Talents Programm. Das ist extra dafür da, um sagen wir mal, ein Themengebiet einzugrenzen. Und dann können sich Promotionsstudierende und weiterführend Postdocs also auch auf diese spezifischen Themen bewerben mit einem eigenen geschriebenen Forschungsvorhaben, sage ich mal. Mhm. Und das wird dann evaluiert. Und wenn das also was ist, wo man sagt, oh, das hört sich wirklich spannend an, dann wird man quasi als Postdoc hier eingestellt mit dem eigenen Programm, was man selbst entworfen hat. Das finde ich auch also ganz besonders spannend, dass Böhringer das anbietet.
Ja, total cool, dass Böhringer Ingelheim da so eine wichtige Arbeit vorantreibt und auch junge Talente fördert und fordert sicherlich auch. Also diese Arbeit, die du hier beschreibst, die klingt wahnsinnig komplex. Ja, total beeindruckend. Wenn jetzt ZuhörerInnen an diesem Postdoc-Programm interessiert sind, welche Profile müssen sie erfüllen? Welche passen in dieses Postdoc-Programm? Hast du vielleicht auch ein paar Ratschläge an interessierte AnwärterInnen?
Also um vielleicht mal mit den Hard Skills nochmal wieder anzufangen, in der Forschung und auch in der Entwicklung ist es häufig so, dass eine Promotion gefordert wird in den wissenschaftlichen Fachrichtungen. Ja. Das ist ganz häufig der Einstieg, da kann man also wenig dran rütteln. Was die Soft Skills angeht, da habe ich ja gerade schon gesagt, manche Leute sind besonders hervorragend in der Dokumentation, andere wollen lieber was ausprobieren. Da gibt es also keinerlei Einschränkungen. Im Gegenteil, ich glaube, ein Team ist vor allem gut, wenn es verschiedene Charaktere zusammenbringt. Was aber allen so gemeinsam ist, glaube ich, und es ist aber bei allen Wissenschaftlern, würde ich sagen, einer der vordergründigen Eigenschaften, ist diese Neugierde, etwas zu finden, was andere Leute dann also voranbringt, also quasi zu forschen. Und damit einhergeht leider auch eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Das ist aber was man schon in der Promotion lernt.
Okay, ja. Ich bin froh, dass du das sagst, weil das schwebt mir die ganze Zeit so über dem Kopf, dass ich denke, okay, du forschst dort und du hast eine Vorstellung und es sind wahnsinnig komplexe, ja, ein Versuchsaufbau und dann findest du nichts. Wie geht man mit diesen Emotionen um? Das lernt man über einen längeren Zeitraum, oder?
Genau, da hast du völlig recht. Also die allermeisten Experimente klappen nicht auf Anhieb, aber das Schöne ist natürlich, daran zu arbeiten und es am Ende dann doch zu schaffen. Aber ja, wie du sagst, das ist was man in der Promotion für gewöhnlich lernt. Dafür ist der Doktor eigentlich da, so ein erstes Projekt zum Abschluss zu bringen, und das kostet beim ersten Mal besonders viel Frustration und Zeit. Und du hast noch nach den Tipps gefragt. Also generell ist es natürlich hilfreich, ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Also wenn euch Böhringer per se interessiert, jetzt auch vielleicht wegen des Postdoc-Programms oder OpenMe. Es gibt viele Möglichkeiten auf Konferenzen, auf die man ja als Doktorand häufig gehen kann, oder bei LinkedIn oder dergleichen in Kontakt zu treten mit Leuten. Also gerade das OpenMe-Programm postet auch regelmäßig auf LinkedIn und kann also garantiert gefunden werden, die verantwortliche Person, dass man sich mit der in Kontakt setzt. Andernfalls ist natürlich wichtig, dass man wissenschaftliches Interesse mitbringt, aber das setze ich jetzt mal bei den meisten Forschenden voraus.
Ja.
Und was nicht schaden kann, ist der Wunsch, die Wissenschaft anzuwenden. Also an der Uni ist es oft so, man macht Grundlagenforschung, man will neue Dinge finden, die aber nicht per se zur Anwendung gebracht werden müssen. Hier in der pharmazeutischen Forschung ist es tatsächlich so, es gibt einen ganz konkreten Anwendungsfall und der ist, wir wollen irgendwie das Wohl von Patienten verbessern. Und wenn man das mitbringt, denke ich, dann hat man hier gute Chance.
Benni, tausend Dank für diese wertvollen Einblicke in das Postdoc-Programm und aber auch in deine Arbeit. Ich fand es wirklich faszinierend, dort mitgenommen zu werden und mir ja richtig vorstellen zu können, wie du forschst und arbeitest und eben einfach diese wichtige Arbeit vorantreibst. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank. Es freut mich, wenn ich dir da einen Einblick geben konnte.
Liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr sie gerne stellen an podcast@studydrive.net. Benni sagte es gerade schon, auch auf LinkedIn findet ihr von Böhringer Ingelheim immer super viele Informationen und Aufrufe. Wir verlinken euch natürlich auch alles in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.